Wir haben es eben gehört, aus verschiedener Menschen Mund, schön ist, ja, was ist das eigentlich, was wir schön nennen? Oder auch die ganz andere verwandte Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Das ist ja so ein viel gehörter ironischer Satz, der mit der Tatsache spielt, dass moderne Kunst so manches Mal schon mit Müll verwechselt wurde. Es gibt da ja lustige Geschichten von Joseph Beuys, nicht? Der wurde mehrfach Opfer von ordnungsliebenden Putzkräften, die seine Kunstwerke als persönlichen Arbeitsauftrag missverstanden hatten. Und dann irgendwie eine dreckige Badewanne, die wurde dann geschrubbt, oder der Fettfleck an der Decke, der musste dann dran glauben. Installationen landeten in der Mülltonne. Naja, und auch mancher von uns hat vielleicht schon mal irritiert vor so einem sperrigen Konglomerat von irgendwas gestanden und dann nimmt man so artig zur Kenntnis, ja, ist Kunst. Ja, aber wir entdecken vielleicht gar keine Schönheit drin, wir entdecken auch keine handwerkliche Finesse, allenfalls eine gewisse Kreativität der Namensgebung. Naja, und dann erklärt man das Ganze halt zu einer Geschmacksfrage und dann geht man weiter. Es gibt auch andere Zugänge zur Kunst. Neulich hörte ich von einer Architektin den interessanten Satz: Schönheit ist ein Ort, den man nicht mehr verlassen möchte. Schönheit ist ein Ort, den man nicht mehr verlassen möchte. Schönheit hat demnach etwas mit Liebe und Vertrautheit und Heimat zu tun. Für diese Dame zumindest. Es geht damit einher, dass Menschen automatisch verweilen wollen, genießen. Dass sie dieses Schöne mit jeder Faser ihres Herzens bejahen. Überlegt, vielleicht erinnert uns das an unsere ursprüngliche Heimat, das Paradies, aus dem wir Menschen laut den alten Erzählungen aus der Bibel ja stammen. In unserem Herzen ist dann etwas aufbewahrt von dem tiefen Wissen. Schönheit, das ist unser natürlicher Lebensraum. Ich nehme das immer persönlich ganz stark im Urlaub wahr. Urlaub ist für mich die Zeit im Jahr, wo ich ganz bewusst Schönheit tanke. Ich genieße schöne Landschaften, vielleicht mal die Harmonie außergewöhnlichen Essens mit den Landesfarben. Ich besuche Sehenswürdigkeiten, ich habe da meine Kamera dabei und bin ein ganz Hobbyfotograf und bringe Form und Farben in Szene. Schönheit ist Urlaub für die Seele. Es ist Heimat, obwohl wir vielleicht gerade ganz weit weg von zu Hause sind. Wir wissen, dass das auf diesem Planeten leider häufig auch ganz anders sein kann. Die Welt zeigt vielfach auch ihr hässliches Antlitz. Menschen verweilen dann nicht im Genuss der Schöpfung, wie im Lied "You are so beautiful", was wir gehört haben, wo man so richtig schwelgt, sondern die Schöpfung verwandelt sich mitunter in etwas Feindliches, das uns Heimat geradezu raubt, das uns ruhelos sein lässt oder sogar vertreibt, wie damals aus dem Paradies. Und das erinnert mich an eine Geschichte, an eine Fluchtgeschichte. Zwei Männer, die sehr Hässliches erlebt haben, vielleicht das Hässlichste, was man überhaupt erleben kann, dass man miterlebt, wie etwas überwältigend Schönes und Erhabenes, etwas Reines und Unschuldiges geschändet wird. Das, wovor man sich eigentlich erbebend und ehrfürchtig verneigen möchte. Sie haben eine Schönheit erlebt, nach der man sich ausstreckt, wonach man strebt, weil einem in der Begegnung klar wird, hier ist meine Heimat, hier bin ich zu Hause. Hier fühle ich mich ganz bei mir. Hier kann ich mit ganzem Herzen Ja sagen zum Leben. Hier tauche ich auf ins Leben. Hier werde ich heil in der Präsenz des Schönen, in der Präsenz dessen, was man das Heilige nennt. Diese Männer fliehen nach der Kreuzigung Jesu vom Ort des Geschehens. Sie haben die Hässlichkeit eines Schauprozesses erlebt, eines Justizmordes, der eine einzige Verleugnung der Wahrheit, eine Verachtung der Gerechtigkeit und eine Verspottung der Opfer war. Und wer sowas erlebt und gesehen hat, der möchte nur noch abschalten, möchte sich das vielleicht das letzte bisschen Erinnerung an das Schöne der Schöpfung bewahren, indem er die Flutwellen des Hässlichen nicht mehr seine Sinne passieren lässt. Ihre Augen waren gehalten, heißt es in der Geschichte. Sie sahen und sahen doch nicht. Eyes wide shut. Ihnen widerfährt dabei etwas, was Ihre Sicht der Dinge, Ihre Wahrnehmung der Welt gleichsam aus den Angeln hebt. Hören Sie selbst, wie es das Evangelium nach Lukas beschreibt. Und siehe, zwei aus dem erweiterten Anhängerkreis Jesu gingen an demselben Tag in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa 11 Kilometer entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Also der Auferstandene ist bei ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, ja, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass das geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Sie sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, o ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt, und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Tja, was ist hier passiert? Die Emmaus-Jünger haben plötzlich eine Glanzerfahrung mit der Wirklichkeit gemacht, wie sie typisch für Menschen ist, die Gott begegnen. Es ist so, als ob in so einer verschatteten Landschaft plötzlich die Sonne durchbricht hinter den Wolken. Das kennen Sie bestimmt auch, nicht? Man schaut sich staunend um, alles sieht so aus wie verwandelt. Das Licht verändert die Stimmung vollständig. Ich finde, besonders krass fällt einem das auf dem Meer auf. Ich bin mal beim Windsurfen aufs offene Meer rausgetrieben. Wenn dann die Sonne noch verschwindet, dann wirkt diese graue Unendlichkeit mit seinen Schaumkronen echt bedrohlich. Da werden die Arme dann immer länger und die Knie werden weich. Und wenn dann die Sonne wieder rauskommt, denkt man, och, war was? Ist doch alles schön. Urlaub, Sommer, Sonne und der Sandstrand auch nur wenige Kilometer entfernt. Die Welt ist wie verwandelt dann. Und in der Bibel ist in diesem Zusammenhang von der Herrlichkeit Gottes die Rede. Wörtlich von einem überstrahlenden Glanz, der die Gegenwart Gottes umstrahlt. Wo Menschen Gott begegnen, da verwandelt sich ihr Blick auf die Wirklichkeit. Die Sonne geht unverhofft auf. Im Alten Testament ist mehrfach von solchen Glanzmomenten die Rede. Mose, der bekommt von Gott sogar fürsorglich die Hand vor die Augen gehalten, damit er nicht durchdreht vor so viel Herrlichkeit. Ja, und nun spricht dieser den Emmaus-Jüngern unbekannte Fremde von der Herrlichkeit, in der der Christus durch das Leiden, in das er hindurchgehen muss, das heißt muss, da scheint so ein Fahrplan oder eine innere Notwendigkeit dahinter zu sein, die diese überstrahlende Schönheit unterbricht und diese herrlichen Gottesmomente nur so gebrochen erfahren lässt. Und das ist ja die Erfahrung, die Gläubige auch machen. Es ist nicht immer Ostern. Diese Auftaucherfahrung ins Leben, die macht niemand jeden Tag. Aber wo wir sie machen, da erkennen wir, wie diese Schönheit ja heilen kann, wie sie uns gut tut und wie sie uns sogar ausrichtet auf das, was wirklich wichtig ist. Ich las von einem Professor, der eine neue Universitätsstelle antrat, und man teilte ihm so ein fensterloses Kellerbüro zu, wo er schon bei der Erstbesichtigung irgendwie Selbstmordgedanken bekam. Und das Erste, was er dann unternahm, war erst einmal diesen Raum liebevoll mit Kunst, mit wertigen Möbeln, mit kluger Beleuchtung zu versehen. Warum? Weil, so sagte er später, er der Ansicht war, dass wir unter dem Einfluss guter Kunst, auch Handwerkskunst, Repräsentation des Guten, des Wahren, des Schönen auf uns wirken lassen. Das funktioniert dann ganz intuitiv. Noch bevor wir überhaupt Worte dafür haben, können wir in unseren Idealen künstlerisch Ausdruck verleihen. Man könnte sagen, es weht so ein Duft von Eden hinüber, der uns daran erinnert, woher wir kommen, aus welchem Stall wir stammen und wo wir daheim sind. Und der Professor wollte einfach dem vorbeugen, dass eine dekadente, dass eine lebensfeindliche Architektur sein Denken und sein Arbeiten vergiftet. Fand ich total interessant. Ja, und wenn dagegen Kunst in der Geschichte seltsam geworden ist, dann war das meist auch ein Vorbote von ja, seltsamen und ja, befremdlichen Zeiten, die auf befremdlichem Denken beruhen. Befremdlich, weil sich hier etwas entfremdet, auseinanderentwickelt, nämlich diese eigentümliche Einheit von Schönheit, von Wahrheit, vom Guten. Sie zerbricht. Die Antike, das ist uns heute gar nicht mehr so klar, war sich einig darüber, dass das Schöne nicht etwas Subjektives sei, etwas, was so nur im Auge des Betrachters existiert. So eine Geschmacksfrage. Nein, das Schöne ist objektiv. Es hat eine seismografische Funktion, hieß es damals. Es ist gleichsam der Glanz der Wahrheit, der uns in die richtige Richtung bringt. So wie umgekehrt, was weiß ich, der Schimmel ein Verfallszeichen ist. Wo Schönheit auftaucht, da ist man dem Wahren auf der Spur, sagte man. Wo man sich darauf einlässt, findet man das Gute. Diese Zusammenhänge sind uns sogar vertraut in gewisser Weise. Nicht? Schönheit und Gerechtigkeit liegen ganz nah beieinander. Symmetrie spielt bei beidem eine entscheidende Rolle. Wir bevorzugen symmetrische Gesichter. Die finden wir gemeinhin schön. Und die Waage zeigt im Zustand des Rechts die perfekte Symmetrie der beiden Schalen. Im Englischen wird es auch ganz klar in dem Wort fair. My fair lady, nee, das heißt nicht meine faire Frau, sondern das heißt meine schöne Frau. Also fair und schön haben einen gemeinsamen Wortursprung hier. Vor allem bemerken wir, dass es die Gegenwart des Schönen ist, die einen Menschen selbstvergessen staunen lässt, außer sich sein lässt. Selbstvergessenheit, das wissen wir, ist einer der wenigen Momente, wo wir weder egoistisch sind, noch eigennützlich denken. Das ist natürlich eine super Voraussetzung, um unparteiische, gerechte Entscheidungen zu fällen, die wahrhaftig sind, das Gute im Blick haben. Naja, und wenn diese Einheit von Schönheit und Wahrheit und dem Guten zerbricht, dann werden wir auch irgendwie heimatlos. Dann entzieht sich das Schöne, der Glanz der Wahrheit, weil die Wahrheit in Lüge oder Fake News verkehrt wird und das gute Leben uns so langsam entgleitet. Wahrheit und Leben werden gekreuzigt in unserer Geschichte. Wir fühlen uns heimatlos zwischen Himmel und Erde. Wenn diese beiden Männer in unserer Geschichte zutiefst darüber verstört sind, dass Jesus leiden musste, er, den sie als die Wahrheit und die Liebe in Person kennengelernt haben, dann merken sie, und auch wir merken das, dass in der Ordnung dieser Welt etwas zutiefst aus den Fugen geraten ist. Und das ist bemerkenswert, dass diese drei antiken Drillingsschwestern, das Wahre, Gute und Schöne, über 2300 Jahre Geistesgeschichte von Sokrates bis zur Romantik miteinander verbunden waren. Und sie brachen ausgerechnet in den ersten Jahren genau des Jahrzehnts auseinander, das die blutigsten Kriege und die totalitärsten Systeme der Weltgeschichte hervorbrachte. Kultur und Kunst dieser Zeit spiegeln das auf ganzer Breite wider. Malerei, Architektur, Literatur und auch das Lebensgefühl der Avantgarde-Kultur kehren sich von der bürgerlichen Ästhetik der Vorzeit ab. Der Autor Oscar Wilde beschreibt das Schöne als letzten Fixstern eines sinnlosen Firmaments. Und bezeichnend führt in seinem Bildnis des Dorian Gray, manche hat es in der Schule gelesen, ein Abbild vollendeter Schönheit nicht etwa zum Wahren und zum Guten, sondern zu Mord, Schande und Grauen. Schönheit hat keinen legitimen Ort mehr in der harten und rohen Welt, wie sie heute ist, denn die Welt verdient keine Schönheit, sagt die Philosophin Birgit Ricci. Die Rebellion gegen das Schöne wird zur Pflicht. Dekonstruktion, Subversion, Tabubrüche sind nun die Aufgaben, für die sich Kunst zuständig fühlt. Nicht mehr das Schöne oder gar Heilige, sondern das Gegenteil. Entweihung steht im Zentrum der Ästhetik. André Serrano versenkt ein Kruzifix im eigenen Urin. Hermann Nitsch kreuzigt ein Schwein. Death Works wird diese Kunstrichtung genannt, vom amerikanischen Soziologen Philip Reeve so bezeichnet, die seit dem 20. Jahrhundert eine gewisse Dominanz entwickelt hat. Und ich hatte ja eben daran erinnert, im Zusammenhang mit guter Kunst, dass sie uns daran erinnert, aus welchem Stall wir kommen. Und damit auf das Paradies als Ort des Schönen angespielt. Das griechische Wort für Stallordnung lautet Ethos. Unser Wort Ethik kommt daher. Gutes Verhalten und Moral sind also im Grunde die Stallordnung unserer Gesellschaft, die Grundlage unserer Kultur. Und genau die änderte sich dann merklich in den sogenannten goldenen 20ern des letzten Jahrhunderts. Europäische Kulturhauptstadt damals Berlin, nicht? Stichwort Babylon-Berlin. Offenbar war der Glamour der goldenen 20er mit seinen Stars und Sternchen ein anderer Glanz als der, von dem Jesus spricht. So viel lässt sich sagen, es war mit Sicherheit nicht der Glanz der Wahrheit. Naja, und wenn wir uns jetzt fragen, wie kommt dieser Glanz wieder zu uns zurück in unser Leben, dann befinden wir uns hier mitten in dieser Geschichte mit dem geheimnisvollen Fremden wieder. Vielleicht ist er auch uns fremd geworden, obwohl wir vielleicht das Gefühl haben, dass er uns schon eine ganze Weile begleitet. Die Männer und er tun nun das, was man tut, wenn man sich gegenseitig kennenlernt. Man erzählt sich gegenseitig Geschichten und dann irgendwann auch die Geschichte des eigenen Lebens. In Geschichten transportieren wir unser Learning, wie man so neudeutsch sagt, das Stück Lebensweisheit, das wir aus unserem Leben gewonnen haben. Wir erzählen uns das, was zählt in unserem Leben. Und die Männer erzählen Jesus, was ihnen die Schönheit des Lebens genommen hat. Sie erzählen, was die alte Ordnung ihrer Existenz durcheinandergewirbelt hat. Sie erzählen, was ihnen die innere Heimat genommen hat. Es ist das etwas konfuse Protokoll aus der Schockstarre heraus, wie es Menschen erzählen, die ihre Welt in Trümmern sehen, das gar nicht fassen können und noch im Prozess des Verarbeitens sind. Und jetzt kommt's. Kaum 4 Verse später geschieht etwas, von dem sie retrospektiv sagen werden, dass es den Glanz des Lebens in ihr Leben zurückgebracht hat. Sie sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Ja, was ist da passiert? Auch Jesus hat ihnen eine Geschichte erzählt, seine Geschichte. Die Geschichte Gottes mit seinen geliebten Menschen von Anfang an. Eine Geschichte von der Schönheit der Schöpfung. Eine Geschichte, die nicht Halt macht, auch vor der Wahrheit über den Menschen. Den echten Menschen in seiner Herrlichkeit, aber auch in seinem Elend. Eine Geschichte, die belegt, dass Gott das Gute will und wirkt. und das Schöne triumphieren lässt in einer Welt, in der viele Akteure nicht unbedingt Gutes im Schilde führen. Und darum sind wir heute hier. Das ist unser Grund zum Feiern heute. Das Hässliche behält nicht das letzte Wort. Die Schönheit des Lebens setzt sich durch, weil Gott seine Heilsgeschichte in menschliche Unheilsgeschichte hineinwebt, weil er auf krummen Linien gerade schreiben kann. Diese Heilsgeschichte und ihren Höhepunkt und ihr Epizentrum, Jesus Christus, das feiern wir in jedem Gottesdienst. Die Welt sagt, kreuzige ihn, verflucht sei er. Und Gott sagt, er soll leben. Ich wecke ihn auf, an ihm soll meine Herrlichkeit deutlich werden. Und das gilt nicht nur für ihn, sondern auch für uns. Jesus lebt, mit ihm auch ich, heißt es in einem berühmten Kirchenlied, zu Recht. Denn wer sich an den Lebendigen hält, der wird auftauchen ins Leben, auch wenn er zuvor Hässliches erlebt hat und manches zu erleiden. Jesus ist auferstanden. Das bedeutet, Gott durchkreuzt im wahrsten Sinne des Wortes die heillosen Geschichten unseres Lebens. Er streicht sie durch und sagt, Leben, Daumen hoch. Er schenkt brennende Herzen on fire für das Leben, für das Wahre, für das Gute, für das Schöne. Die Auferstehung Jesu, habe ich noch nie so gesagt, aber es stimmt, ist Kunst. Sie ist die Vernissage unseres herrlichen Gottes. Er liebt ungewöhnliche Orte dafür. Diese Vernissage findet in einem Felsengrab bei Jerusalem statt. Hier leuchtet der Urglanz der Wahrheit in unser Leben hinein. Ich lebe, ihr sollt auch leben. Das sagt Jesus. Das ist große Kunst im ursprünglichen Sinne. Nicht Death Works, sondern Life Works. Huldigung an die Herrlichkeit des Seins. Anbetung. Da wird das Schöne herrlich. Es wird überstrahlt vom Glanz der Wahrheit. Da wird die Welt zur neuen Schöpfung, zu einem besseren Ort, den man nicht verlassen möchte, wo man heimisch werden kann. Da beginnt das Sein zu leuchten, da brennt das Herz. Der Herr ist auferstanden. Das nimmt man nicht einfach nur so zur Kenntnis. Solche Momente rufen nach einer Unterbrechung des Alltags, nach Urlaub für die Seele. Es ist die Kraft der Schönheit, die in uns widerhallt. Es braucht eine Feier, um der Freude Ausdruck zu verleihen, eine Auferstehungsfeier. Das Gute, das Schöne und das Wahre triumphiert. Feiern richtet uns aus auf das, was wirklich zählt. Darum machen wir sowas. Feiern. Feste sagen uns, wer wir sind und was feststeht. In Festen vergegenwärtigen und verteidigen wir das Besondere und Außerordentliche gegen die schleifende Banalität des Alltags. Der Herr ist auferstanden. Man muss sich das klar machen. Diese Nachricht hat die Christen so geflasht, dass sie gesagt haben, dieser Sonntagmorgen verändert alles. Damit müssen wir die Sache mit Gott und mit unserem Leben nochmal ganz von vorne denken. Wir feiern nach 1000 Jahren Tradition jetzt nicht mehr samstags den Sabbat, sondern wir feiern den Sonntag als sogenannten Herrentag, weil der Herr am Sonntag auferstanden ist. Guckst du? Man stellt sich eine heutige Gemeinde vor, wo man solche Neuerungen einführen möchte. Nee, mein Junge, das haben wir immer so gemacht, das geht gar nicht. Nicht stattdessen hier. Innovation pur. Jeder Sonntag ist jetzt Feiertag für uns. Jeder Sonntag vergegenwärtigt und feiert die Auferstehung von Jesus. Feiert das Leben, feiert die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes. Ja, wenn du feiern willst, musst du dir natürlich überlegen, wie machen wir die Feier, ne? Wie feiert man? Mit den Zutaten, die es für ein brennendes Herz braucht. Die Emmaus-Jünger hatten es selbst bezeugt. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete, also die Heilige Schrift. Denn Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Wir hatten ja 11 Kilometer Zeit, da kann man lange predigen. Darum hat die Kirche gesagt, wenn wir richtig feiern wollen, wenn wir den Spirit der Auferstehung aufnehmen wollen, dann müssen wir uns die alte Geschichte erzählen. Wir müssen uns daran erinnern, was zählt. Das Leben mag noch so schwierig sein, wie es nun mal ist. Meine Situation so verfahren, wie sie wolle. Aber unser Gott, der ist stärker. Der ist stärker als alle unsere Probleme. Unser Gott ist schöner als die hässliche Fratze von Tod, Krieg, Krankheit und Leid. Darum erzählen wir uns immer wieder die alten Geschichten und erinnern uns daran, wo wir herkommen, wo wir heimisch sind und wo unsere Seele Urlaub macht. Und der Rest ist Kunst, ist Huldigung an das Herrliche, Erbeben vor dieser überstrahlenden Erfahrung, außer sich sein, staunen, Dank. Wir nennen das ganz schlicht und einfach Beten. Das klingt so nüchtern, aber das ist es. Das sind die Zutaten für ein brennendes Herz. Der Gottesdienst feiert die Auferstehung, feiert die Schönheit Gottes, feiert das Leben. Er ist ein Echo aus Eden. Er ist Urlaub für die Seele, auch mitten im Alltag. Amen.